Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir wollen jetzt dein Wort hören. Wir bitten dich, gib uns deinen Heiligen Geist, dass dieses Wort uns nicht nur durch den Kopf geht, sondern auch durchs Herz. Amen.
Amen.
Wir hören ein paar Verse aus dem 16. Kapitel des ersten Buches Mose. Da geht es um die Geschichte von Abraham und Sarah und Hagar, wie wir jetzt hören werden in diesen Versen. Aber der Engel des Herrn fand sie, nämlich Hagar, bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Und er sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte sie den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beeroth. Der Herr segne dieses Wort an unserem Herzen. Gott hat dem Abraham einen Sohn verheißen, als Erben versprochen. An ihn soll die Verheißung weitergegeben werden. Aber dann wartet Abraham, dann wartet seine Frau Sarah. Und es sind Jahre des Wartens. Und dann irgendwann verliert Sarah die Geduld. Sie erträgt das Warten nicht mehr. Kinderlosigkeit war damals eine besonders schlimme Sache. Sie galt als eine Schande für eine Familie. Und außerdem kommt Sarah wohl der Gedanke: Wie will denn Gott seine Verheißung wahrmachen, wenn ich immer älter werde und mein Mann immer älter wird und wir keine Kinder mehr bekommen können? Vielleicht habe ich seine Verheißung falsch verstanden. Vielleicht ist es anders gemeint gewesen. Nun will sie versuchen, dass Abraham durch ihre Sklavin Hagar ein Kind bekommt. Und die Sache scheint auch zu klappen. Hagar wird tatsächlich schwanger. Aber dann gab es Ärger mit Hagar. In unserem Text finden wir sie auf der Flucht vor Sarah. Sie will zurück in ihr Heimatland Ägypten, denn von dort hatte sie Sarah mitgebracht, als Abraham und Sarah eine Zeit lang dort in Ägypten waren. Was Sarah und Abraham hier tun, das war nach damaligem Recht kein Ehebruch. Wir wissen durch Ausgrabungen, Dokumente, die da gefunden worden sind, dass es in der Umgebung Israels im Orient damals Verträge gab, die das rechtlich abgedeckt haben. In den Sippen und Stämmen des Orients galt die Nachkommenschaft damals als ein sehr hohes irdisches Gut. Und wenn es so war, dass die Ehefrau keine Kinder zur Welt bringen konnte, dann war es ihr erlaubt, vertraglich abgesichert, dass sie ihre Sklavin an ihrer Stelle diese Aufgabe übernehmen lassen konnte. Eine Art Leihmutterschaft, würden wir heute sagen. Das war nicht irgendeine Sklavin, das war die Leibsklavin, die Haussklavin oder Zofe, wie man das später genannt hat. Also eine ganz bestimmte, die ganz eng, in ganz engem Verhältnis zu ihrer Herrin lebte und arbeitete. Die Sklavin war Eigentum ihrer Herrin und musste ihr gehorchen. In den Verträgen war dann genau geregelt, welche Rechte und Pflichten sich aus einer solchen Leihmutterschaft für eine Sklavin ergaben. Gott hat sich diesem Verfahren bei Abraham und Sarah zunächst nicht entgegengestellt. Er ist da nicht eingeschritten. Aber im Verlauf der Geschichte zeigt sich, welche Schwierigkeiten sich aus einer solchen Leihmutterschaft ergeben. Das wird vor allem am Verhalten der Hagar, der Sklavin, deutlich. Aus dem Gespräch, das der Engel des Herrn mit ihr führt, können wir etwas lernen und auch etwas mitnehmen für unser Leben als Christen. Ich würde sagen, es geht um das Thema: Gott sieht uns. Gott sieht uns. Er sieht zum ersten unseren Ungehorsam und fragt uns. Er sieht unsere Bereitschaft zur Umkehr und segnet. Und er sieht unser Elend und erhört uns. Gott sieht uns. Er sieht als erstes unseren Ungehorsam und fragt uns deshalb. Sarah meinte, nicht länger auf den verheißenen Sohn warten zu können. Sie gerät in Zweifel, ob denn ihr Warten richtig ist. Immerhin ist sie nicht mehr die Jüngste. Vielleicht hat sie Gott falsch verstanden. Es könnte doch sein, dass er auf diesem Weg über die Leihmutterschaft ihnen doch noch einen Sohn oder ein Kind bescheren will. Warum soll sie dafür nicht ihre Sklavin einsetzen? Sarah möchte der Verheißung Gottes nachhelfen, würden wir heute sagen. Und zunächst scheint das ja auch, dass der Erfolg ihr Recht gibt. Hagar wird von Abraham schwanger. Doch dann fangen die Probleme erst richtig an. Denn nun sitzt die Sklavin auf dem hohen Ross. Sie blickt herab auf Sarah, denn sie hat ja zu Wege gebracht, was ihrer Herrin nicht gelingen wollte. Muss Sarah sich ihr gegenüber da nicht dankbar erweisen? Wie kann sie weiter von ihr verlangen, dass sie die einfache Sklavenarbeit macht? Sind das nicht naheliegende Gedanken? Sarah ist aber nicht gewillt, das hinzunehmen. Sie wendet sich empört an ihren Mann Abraham. Er soll einschreiten und Hagar zurechtweisen. Doch Abraham lässt sich auf diesen Streit nicht ein. Es war ja Sarahs Einfall, der diesen Höhenflug bei Hagar ausgelöst hat. Als Herrin hat Sarah genügend Mittel und Rechte, ihre Sklavin zur Ordnung zu rufen. Da muss sich Abraham nicht vor den Karren spannen lassen. Dazu braucht sie ihn nicht. Doch Hagar weiß um ihre Bedeutung. Sie ist nicht mehr bereit, sich einfach herumkommandieren zu lassen. Schließlich hat sie jetzt eine wichtige Aufgabe übernommen. Und so hat sie irgendwann den Kanal voll und packt ihr Bündel eilig zusammen und flieht vor ihrer zornigen Herrin. Mag Sarah doch sehen, wo sie bleibt, ohne ihre gut eingearbeitete Leibsklavin. Hagar kommt auf ihrer Flucht nicht weit. An einer Oase, oder übersetzt einem Brunnen in der Wüste, stellt sie der Engel des Herrn zur Rede. Der Engel des Herrn, das ist nicht irgendein Engel. Dieser eigenartige Name taucht hier zum ersten Mal in der Bibel auf. Er kommt aber dann sehr oft im Alten Testament vor. Und an den vielen Stellen, wo es vorkommt, merkt man, dass es eigentlich Gott selbst ist, der da redet. Der Engel des Herrn fragt die Sklavin, Hagar, Sarahs Magd, woher kommst du und wohin gehst du? Ist das nicht eine überflüssige Frage? Weiß Gott nicht, was passiert ist? Und kennt er die Landkarte nicht? Weiß er nicht, dass sie nach Süden will, wieder nach Ägypten, in ihr Land? Doch, er weiß das. Aber trotzdem fragt er. Das ist so ähnlich wie nach dem Sündenfall. Als berichtet wird, wie Gott durch den Garten geht, in der Abendstille, und nach Adam fragt. Und fragt, Adam, wo bist du? Ja, Gott fragt ja nicht deshalb, weil Gott nicht gewusst hätte, hinter welchem Strauch der Adam gehockt hat und sich verstecken wollte vor Gott, ja, sondern er verfolgt damit eine Absicht. Er will Adam damit wach machen, dass er merkt, dass das so nicht geht. Auch später hat er immer wieder Menschen zur Rede gestellt. Gott gibt uns damit die Möglichkeit, auf der Flucht innezuhalten, so wie Hagar, und über unser Tun nachzudenken. Es ist ja letztlich nicht nur die erboste Sarah, vor der diese Hagar auf der Flucht ist. Sie meint es nicht länger an dem Platz auszuhalten, den ihr Gott zugewiesen hat. Deshalb flieht sie letzten Endes aus diesem Rahmen, aus dieser Ordnung, die Gott gegeben hat für ihr Leben. Ganz so harmlos, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint, ist die Frage nach dem Woher und Wohin also an Hagar nicht. Denn Gott redet sie an als Sarahs Magd. Das heißt doch, so einfach, wie du dir das denkst, ist das nicht. Du kannst nicht einfach dein Dienstverhältnis aufkündigen und die Kurve kratzen, weil du es satt hast und dich nicht mehr länger herumkommandieren lassen willst. Du bleibst trotzdem noch Sarahs Magd, ihre Sklavin. Es ist ungehorsam und letzten Endes etwas, was gegen das vierte Gebot verstößt, wenn du dich eigenwillig auf den Weg machst und deiner Herrin den Rücken kehrst, ohne dass sie dich vielleicht friedlich entlassen hat. Auch uns muss Gott manchmal in den Weg treten, in unserem Leben, und fragen, woher kommst du und wohin gehst du? Er tut das heute gewöhnlich nicht mehr, indem er selbst als Engel des Herrn uns erscheint, wie den Frommen im Alten Bund. Aber er spricht deshalb nicht weniger deutlich mit uns durch sein Wort. Dort, wo dieses Wort gepredigt und angewendet wird, wo die brüderliche Ermahnung unter Christen geübt wird, da fragt uns Gott auch heute, was tust du? Wie gehst du mit den dir anvertrauten Pfunden um? Wie kümmerst du dich um deine Familie, um deine Frau, deine Kinder? Wie kümmerst du dich um deine Nachbarn, deine Berufskollegen, deine Mitschüler? Wie gehst du mit ihnen um? Meinst du, dass du vor den Schwierigkeiten in der Familie, in der Gemeinde, in der Firma einfach weglaufen kannst? Denkst du wirklich, dass du glücklich wirst, wenn du Gottes Gebote mit Füßen trittst? Es ist leider so, dass wir, liebe Brüder, oft genug nicht merken, dass Gott mit uns reden will. Wir sind manchmal ganz vernarrt in unserer eigenen Vorstellung und Vorurteile. Dann geht es uns etwa wie Bileam, diesem eigenartigen Propheten da im Alten Testament, der den Engel nicht bemerkt, der sich ihm in den Weg stellt, der deshalb seinen Esel prügelt, der versucht, ihm auszuweichen. Gottes Fragen entgehen wir so nicht. Das zeigt auch das Beispiel Bileams. Gott stellt uns zur Rede, damit wir umkehren. Er erwartet von uns, dass wir uns zur Buße, zur Umkehr rufen lassen. Sind wir dazu bereit? Lassen wir uns dazu sein Wort sagen und lassen wir uns davon das Herz öffnen. Und damit sind wir bei der zweiten Frage. Gott sieht uns. Er sieht nämlich unsere Bereitschaft zur Umkehr. Und deshalb segnen wir. Bei Hagar war das der Fall. Ihre Antwort, die sie gibt, das ist ja sehr knapp berichtet, dieser Text, die Antwort, die dann darauf kommt, auf diese Frage, ist: Ich bin Sarahs Magd, oder ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen, sagt sie wirklich. Diese Antwort hat es in sich. Hagar versucht also nicht, sich irgendwie herauszureden, so wie das Adam nach dem Sündenfall getan hat, als er anfing, mit Gott zu diskutieren und zu sagen: Ja, aber die Frau, die du mir zugesellt hast, die hat mir von dem Baum zu essen gegeben. Ja, also eigentlich nicht meine Schuld, sondern kehr mal vor der eigenen Tür. Oder wie wir es gern tun: Die schlimmen Verhältnisse heute sind so schwierig. Meine Frau, mein Mann, meine Verwandtschaft, meine Vorgesetzten, Kollegen sind unerträglich, streitsüchtig, kratzbürstig. Mit denen kann man ja nicht leben. Nein, Hagar redet sich nicht heraus. Sie erkennt und bekennt: Ich bin immer noch Sarahs Sklavin. Ich bin vor meiner Herrin geflohen. Meine Flucht hat daran nichts geändert. Sie zeigt nur umso deutlicher, dass ich den Geboten den Gehorsam verweigert habe. Gott weist Hagar den Weg. Und dieser Weg führt zurück zu Sarah. Sie soll wieder in das Haus ihrer strengen Herrin gehen und dort das erwartete Kind zur Welt bringen. Hagar bleibt auch nichts erspart, kann man sagen. Ihr Schuldbekenntnis führt nicht etwa dazu, dass Gott sagt, okay, schön, du hast deine Schuld bekannt, jetzt ist alles erledigt, du kannst gehen, geh wieder nach Hause. Nein, das Schuldbekenntnis führt nicht dazu, dass das Dienstverhältnis beendet wird. Auch wenn vor Gott alle Menschen gleich sind, hebt das doch die Unterschiede zwischen den Menschen und die Ordnungen in dieser Welt nicht auf. Gott sagt Hagar, kehre wieder um. Das ist es, was Gott auch von uns haben will. Er möchte, dass wir, wenn wir uns in unserer Sünde verfangen haben, umkehren. Kehre um von dem verkehrten Weg, der dich nur auf den Abgrund zuführt. Kehre um, bevor es zu spät ist, bevor vielleicht ein plötzlicher Tod einen Schlussstrich unter dein Leben zieht. Kehre um vom Weg der Sünde und wirf dich deinem himmlischen Vater in die Arme. Er wartet auf dich wie auf den verlorenen Sohn. Hagar hat sich von Gott das Herz zu solcher Buße öffnen lassen. Ihr kurzes Schuldbekenntnis lässt diese Bereitschaft zur Umkehr erkennen. Und Gott, der ihr ins Herz sehen kann, der sieht, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist bei ihr und nicht nur schöne Worte. Gott weiß im Voraus, dass Hagar diesen Worten jetzt auch die Tat folgen lassen wird. Hagar kehrt tatsächlich zurück zu Sarah und bringt dort ihr Kind, den Sohn Ismael, zur Welt. Sie tut das nicht gezwungen, sondern Gott hat ihr Herz zur Umkehr gelenkt. Sie tut es fröhlich, wie jedes Gotteskind, dem der Berg der eigenen Schuld von Gott abgenommen worden ist. Weil Gott die innere Umkehr Sarahs sieht, kann er ihr auch sofort vergeben. Ja, er gibt ihr gleich noch eine Verheißung mit auf den Weg. Der Sohn, den sie zur Welt bringen wird, ist zwar nicht der verheißene Nachkomme Abrahams, der die Heilslinie weiterführen wird bis zum Messias und Heiland. Das ist dann Isaak. Aber dieser Sohn, den Hagar zur Welt bringen wird, der wird um seines Vaters Abraham willen Anteil haben an der, versprochenen großen Nachkommenzahl. Er wird der Stammvater eines großen Volkes werden, so ist es ihm hier verheißen. Und es ist nebenbei gesagt ganz interessant zu lesen, was über diesen Ismael und seine Nachkommen gesagt wird. Sie werden im Streit mit ihren Nachbarn leben, mit ihren Brüdern leben. Das heißt da wörtlich, er wird ihnen auf der Nase herumtanzen. Und wenn man die Völker, die von den beiden gekommen sind, von Isaak und von Ismael, sich anschaut, dann kann man das bis heute beobachten, dass es leider immer noch so ist, dass die Ismael nachkommen, das sind die Araber, mit den Israelis, die von Isaak herkommen, sich nicht vertragen. Die kommen irgendwie nicht auf einen Nenner. Ja, tausendlos ist da Reibungsfläche da. Das hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass das hier schon vorausgesagt ist, dass es das Verhältnis zwischen diesen beiden Brüdern, Halbbrüdern schwierig sein wird. Und nicht nur am Anfang, sondern eben auch später unter ihrem Nachkommen. Das ist interessant, dass das hier schon angesprochen und erwähnt ist. Aber wir kehren zurück zu unserer Geschichte mit Hagar. Gott erwartet unsere Umkehr, auch bei uns. Nicht, weil er uns gern demütigen will und ärgern will. Er möchte, dass wir uns durch seinen Ruf aus dem Strudel der Sünde herausreißen lassen. Er steht bereit, um uns zu vergeben. Er möchte uns wieder aufnehmen, so wie der Vater den verlorenen Sohn aufgenommen hat. Nichts ist ihm lieber als ein Sünder, der umkehrt. Tun wir ihm doch den Gefallen und lassen wir ihn nicht länger warten. Und dann kommt das dritte, Gott sieht uns und Gott sieht das Elend der Hagar und er erhört sie. Erst nachdem dies alles geschehen ist, nachdem die Schuld bekannt ist von Hagar und vergeben ist von Gott, erst dann redet Gott zu Hagar auch über ihr Elend, wie er das nennt. Und der Herr hat dein Elend erhört. Erst jetzt wird deutlich, dass Gott nicht Hagar allein alle Schuld an dieser Misere um die Leihmutterschaft gibt, an diesem Konflikt. Er weiß sehr wohl, dass Sarah da auch ihren Anteil daran gehabt hat, an diesem Streit. Hätte sie nicht eigenmächtig der Verheißung Gottes vorgegriffen, wäre sie auch danach nicht vom Neid über die schwangere Hagar überrollt worden. Der Herr hat Hagars Elend erhört, sagt er hier eigenartigerweise. Das ist eine ganz eigenartige Formulierung. An diesen Worten wird deutlich, dass Hagar offenbar im Gebet mit Gott darum gerungen hat und ihm ihre Not vorgehalten hat. Er hat sie erhört. Das sagt man eigentlich nur bei Gebeten. Nun endlich erhört er ihr Flehen. Nun endlich nimmt er ihre Not wahr und sieht sie. Deshalb nennt sie den Brunnen, die Oase, an der sie da ist, dann hinterher Gott, der mich sieht. Der Brunnen des Gottes, der mich sieht. Aber sie sagt auch, ich habe Gott hinterher gesehen. Ich habe erst hinterher gemerkt, was hier passiert ist, und da habe ich es gesehen. Warum tut Gott das alles? Ist es nicht hart, dass er so mit Hagar umgeht? Liebe Brüder und Schwestern, Gott kennt uns besser, als wir selbst uns kennen. Er weiß, dass wir von ganz allein immer die Schuld zuerst bei anderen suchen und nicht bei uns selbst. Er weiß, dass wir nur allzu gern andere vorschieben, wenn es darum geht, dass wir uns schuldig bekennen sollten und dass wir uns vor einem Schuldbekenntnis lieber drücken. Ohne echte Umkehr aber gibt es keine Vergebung und keine Rettung. Deshalb kann er uns das Eingeständnis unserer Schuld nicht ersparen, so wie er das auch bei Hagar getan hat. Erst musste sie ihr Bekenntnis ablegen. Und erst danach redet Gott mit ihr darüber, dass auch andere Schuld haben. Er weiß am besten, Gott, welche Schuld andere auf sich geladen haben. Aber wenn ich zur Buße gerufen werde, dann geht es um mich. Dann soll ich nicht auf andere schielen und sagen, aber die haben auch. Ja, sondern dann bin ich dran. Gott freut sich nicht nur über unsere Umkehr, er schenkt uns in seiner Freude darüber hinaus seinen Segen. Das sehen wir bei Hagar. Ihr und ihrem Sohn Ismael verheißt Gott eine große Nachkommenschaft, großen irdischen Segen. Sie bekommen Anteil an dem Segen Abrahams, der ihm zugesagt ist. Das hebräische Wort für Segnen, Barash, was an dieser Stelle steht, bedeutet eigentlich wörtlich genommen so viel wie die Knie beugen. Was hat das mit Segnen zu tun? Der Orientale macht sich das am Bild eines Kamels deutlich. Wenn man einem Kamel eine Last aufladen will, dann lässt man das Kamel niederknien, weil man in der Wüste meistens keinen Kran hat, um das hochzulegen. Ja, dann muss das Kamel niederknien, dann wird es beladen. Wenn dann ein Kamel aufladen will, muss es knien. So müssen auch wir Menschen auf die Knie gehen, uns vor Gott demütigen, damit er uns mit seinen irdischen und himmlischen Gütern beschenken kann. Gesegnet sein heißt, mit Gottes Gaben beladen werden, überschüttet werden, wie es im Neuen Testament dann heißt. Gott möchte uns alle so reich beschenken, mit seiner Vergebung, mit seinen auch irdischen Segen. Deshalb ruft er uns zurück zu sich. Am liebsten ist es ihm, wenn er uns vergeben kann. Im Neuen Testament heißt es nicht umsonst, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das gilt uns allen. Das gilt einem jeden von uns, wenn wir uns dieses Geschenk nicht durch unsere Unbußfertigkeit verscherzen und selbst ablehnen. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Amen. Ich soll Bescheid sagen, wenn die Kinder wieder kommen sollen. Wann ist das denn, wenn ich jetzt?
Wenn sie ihr Tagwerk erledigt haben. Das können Sie gerne wiederkommen.